Ja, guten Tag. Mikro funktioniert auch super. Gehen wir noch mal eins zurück. Wir sagen einmal kurz, wer wir sind. Das da unten, das bin ich, Christian Schöcker. Ich arbeite im Moment an der HAW Hamburg als Professor für digitale Kommunikation und war davor 11,5 Jahre bei Spiegel Online, unter anderem als Leiter des Ressorts Netzwelt.
Wo ich auch gearbeitet habe, viele Jahre lang. Ich bin im Moment bei der Bertelsmann Stiftung und forsche zu algorithmischer Entscheidungsfindung.
Und wir haben unsere Twitter-Handles da auch schon mal hingeschrieben. Also falls ihr uns während des Talks schon online beschimpfen wollt, nur zu. Der Titel ist so ein bisschen sperrig. Wir hatten ursprünglich gestern Abend noch überlegt, ob wir den Talk umbenennen sollen in Warum das Internet die Menschen noch dümmer macht, als sie ohnehin schon sind. Aber haben uns dann doch aus Seriositätsgründen dagegen entschieden. Fangen wir an, Conrad.
Ja, wir wollen ja irgendwie Empirie suchen und präsentieren. Die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist, ob es sich eigentlich lohnt, dass wir heute hier sind. Ja, ist das eigentlich ein Thema, worüber wir reden? Hat irgendwie die Strukturierung durch Suchmaschinen, durch soziale Netzwerke überhaupt einen messbaren Einfluss darauf, wie Leute sich eine Meinung bilden? Ja? Informieren sich Leute überhaupt über diese Medien, so über das politische Zeitgeschehen? Kommt darauf an, wie man die Leute fragt. Also es gibt zwei repräsentative Umfragen aus dem letzten Jahr. Zu eben dieser Frage, nutzen Leute soziale Netzwerke, Suchmaschinen, um sich über das politische, wirtschaftliche Zeitgeschehen zu informieren? Eine Antwort ist, das machen sie, das ist relativ weit verbreitet. Die Methodik dabei war, man hat die Leute erstmal gefragt, alle Onliner in Deutschland, habt ihr gestern das Internet genutzt? Wenn sie ja gesagt haben, war die nächste Frage, habt ihr von diesen 20 Angeboten, also Google, Facebook und so weiter, was habt ihr davon gestern genutzt? Dann konnten die Leute auswählen, gab auch eine Kategorie Sonstiges. Letzte Frage war dann, ihr habt gestern das Internet genutzt, ihr habt gestern zum Beispiel Google gesucht, habt ihr dort Informationen über das Zeitgeschehen, Politik, Wirtschaft, Kultur und so weiter gelesen? Ne? Und die Leute, die dann ja gesagt haben, die sind in diesen 57% drin. 57% der Onliner in Deutschland haben gestern einmal, dreimal, viermal, fünfmal sich irgendwie über das über Intermediäre, ja, Suchmaschinen, soziale Netzwerke darüber informiert, was in der Welt los ist. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also 57% der Onliner sind so ungefähr 24, 25 Millionen Leute, die das täglich machen. Das ist weit verbreitet, die Nutzung, aber das sind jetzt definitiv nicht alle. Ja? Also das ist so die erste empirische Erkenntnis. Was wir so aus dieser Zahl nicht wissen, ist, wie wichtig ist den Leuten das überhaupt? Ja? Also die sogenannten Fake News über soziale Netzwerke. Wie viele Leute sagen, das ist meine Hauptnachrichtenquelle, ja, soziale Netzwerke. Da kann man ein bisschen Antworten draus ziehen aus einer anderen repräsentativen Untersuchung fürs Reuters-Institut, auch voriges Jahr durchgeführt worden. Da sollten die Leute selbst so eine Rangfolge bilden. Ja? Die Frage war, was ist ihre Hauptnachrichtenquelle? Ja? Erstmal haben die Leute gesagt, ja, ich gucke Fernsehen, um mich zu informieren. Ich mache das im Internet, das war eine Antwortoption. 51% der Onliner in Deutschland sagen, meine Hauptnachrichtenquelle ist das Fernsehen. Ja? Und das schränkt, glaube ich, schon so dieses Gefühl, es ist ganz schlimm und alle tun es und alle sind irgendwie beeinflusst von diesem System schon ein bisschen weiter ein. Ja? Gleichwohl, keine Entwarnung, finde ich, wenn man sich die Zahlen näher anschaut, sieht man erstens, die Leute, die sagen, soziale Netzwerke, Suchmaschinen sind meine Hauptnachrichtenquelle, die wächst über die Jahre hinweg und die sind in unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja? Also wenn man das Internet als Antwortoption ein bisschen feiner aufgliedert und guckt, wer hat gesagt, ich nutze soziale Medien als Hauptnachrichtenquelle, sieht man zum Beispiel 16% der 18- bis 24-Jährigen sagen, das ist meine Hauptnachrichtenquelle. Also ganz so klein und unbedeutend ist es auch nicht. Wir sind irgendwo dazwischen. Es ist für alle wahnsinnig wichtig und es ist für niemanden wichtig. Ja? Also so teils, teils. Insofern, es lohnt sich hier zu bleiben und sich ein bisschen genauer anzuschauen, was die Besonderheiten dieser Systeme sind, ja, dieser sogenannten Nachrichtenquellen. Was ist anders an einem sozialen Netzwerk, an einer Suchmaschine, an einem Portal wie YouTube, als an den Angeboten, die wir heute haben? Und diese Besonderheit, eine davon, die wir für eine entscheidende halten, die wollen wir uns näher anschauen. Diese Angebote strukturieren ja Relevanz. Ja? Die sagen uns, was im Newsfeed weiter oben steht, sehen wir als erstes. Sie strukturieren Öffentlichkeit. Und dabei nutzen sie bestimmt die Signale, ja, von uns allen. Unsere Klicks, unsere Likes, auch noch weniger bewusste Reaktionen darauf, was wir eigentlich präsentiert bekommen als Auswahl. Das sind die wichtigsten Signale für eine Personalisierung und das sind alles automatische, impulsive Reaktionen von uns. Ein bisschen Erklärung, was automatisch impulsiv irgendwie bedeutet und womit das im Kontrast steht. Von dem Psychologen Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger, der hat so eine Typologie ausgearbeitet von zwei Denksystemen, die wir ständig nutzen und die für unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut sind. Das eine ist das schnelle Denken, System 1 nennt er das, läuft automatisch ab, es ist schnell, weitgehend mühelos, wir merken es nicht, es hat keine willentliche Steuerung. Das nutzen wir zum Beispiel, wenn wir uns mit wem unterhalten und merken, die will mir irgendwas Böses, ja? Also Feindseligkeit in Stimmen erkennen, überhaupt irgendwie Gestik, Mimik, wie ich hier auf der Bühne auftrete, wird analysiert von diesem System 1, mühelos. System 2 nutzen wir, wenn wir zum Beispiel eine Steuererklärung machen, ja? Oder komplizierte mathematische Aufgaben lösen. Also Dinge, die für uns mühevoll sind, anstrengend, bei denen wir bewusst vorgehen, bei denen wir logisch denken. Das sind aber auch Sachen, wo wir zum Beispiel sagen, ich finde diesen Menschen auf dieser Straße unangenehm, warum auch immer, und dann überlege ich mir, ich habe eine bestimmte Überzeugung, ja. Woher kommt dieses Gefühl, ja? Weil er irgendwie eine andere Hautfarbe hat oder wenn ich dann überlege, ich bin eigentlich ein Mensch, der sagt, an solchen Signalen will ich mich nicht orientieren, dann spielen meine Überzeugungen mit rein. Das ist dann System 2 wiederum. Es kontrolliert Denken und Handeln. Und diese Typologie wollen wir ein bisschen benutzen, indem wir uns anschauen, welche Signale aus welchen Systemen werden eher ausgewertet von Intermediären, von Suchmaschinen, und sozialen Netzwerken. Wir haben das einmal exemplarisch gemacht an Facebook. Ja. Die sind relativ transparent so über die ganz abstrakte Funktionsweise der Strukturierung ihres Newsfeeds. Ja. Also man kann schon clustern aus den Dingen, die sie erzählen in ihrem Blog und die auch Leute herausgefunden haben, was für Signaltypen sie auswerten. Klar, ja, Beziehung zwischen Sender und Empfänger, sind wir befreundet, die Interaktion von mir mit den Inhalten, die ich in der Vergangenheit genutzt habe, was kann man da für die Zukunft ableiten und die Interaktion anderer Empfänger von Inhalten mit den Sachen, mit denen ich potenziell konfrontiert werde. Ja? Das sind so Grundlagen von Signalen, nach denen strukturiert wird. Wie wird das messbar gemacht? Ja? Kann man auch viele Details irgendwie sehen in den Dingen, die Facebook erzählt? Natürlich nicht irgendwie die Gewichtung im Detail und die Veränderung bei allen 100.000 Signalen, aber man sieht schon irgendwie, es sind Dinge wie das Scrollverhalten zum Beispiel, die ausgewertet werden. Ja, also wenn ich ein Feed irgendwie durchscrolle und an einem bestimmten Punkt ein paar Millisekunden länger hängen bleibe, ohne irgendwas anderes zu tun, ist das Signal, was ausgewertet wird, also dieser Inhalt hat irgendwie eine andere Wirkung auf den Menschen. Oder ich habe mit der Person, bei der ich das häufiger mache, bei den Beiträgen von ihr, mit der habe ich irgendwie eine andere Qualität von Beziehung. Also sowas wird ausgewertet und natürlich die üblichen Sachen, die wir kennen, Links, klicke ich etwas an, wie lange schaue ich mir ein Video an. Und wenn man sich diese Messbarmachung anschaut, all das sind Dinge, die wir eher System 1 zuordnen würden. Ja? Es sind automatische, mühelose Reaktionen, über die wir nicht weiter detailliert nachdenken. Es ist nichts, wo wir uns überlegen, ist das jetzt etwas Relevantes und will ich jetzt das Signal abgeben? Ich finde das gut, wichtig, anstößig. Nee, also wir bleiben einfach ein paar Millisekunden länger hängen. Es ist eine automatische, impulsive Reaktion.
Und es hat auch seine Gründe, warum die Systeme so gebaut sind, dass sie genau diese Art von Maßen in Betracht ziehen, aber das erzählen wir nachher noch ein bisschen genauer.
Genau, die sind intentional so gebaut, dass sie genauso funktionieren und uns genau auf dieser Ebene ansprechen, weil mühelose Nutzung ist eine angenehme Nutzung. Es gibt auch ein paar Signale von System 2, ja, die will ich nicht unterschlagen, die auch von Facebook und von Google ausgewertet werden. Das sind zum Teil bezahlte Evaluatoren, ja, Leute, die sagen, wenn ich das hier in meinem Feed an dieser Stelle sehe, ich finde es nicht relevant, weil. Also die müssen wirklich Texte tippen, mühsame Anstrengung, System 2 Reaktion. Wenn man sich nur anschaut, die Skalierung, ja, von solchen Signalen würde ich sagen, sie sind eher untergeordnet, ohne dass ich jetzt dafür Empirie habe. Aber wenn man sich anschaut, die Milliarden von Interaktionen, die es jeden Tag gibt, die von System 2 eingesammelten über bezahlte Evaluatoren, sind wahrscheinlich eher niedriger einzustufen, weil es nicht so viel davon gibt, es ist teuer. Nun haben wir irgendwie gesehen, System 1 spielt eine große Rolle, wenn es um die Reaktionen auf Inhalte geht. Und was wir in den folgenden paar Minuten zeigen werden an viel Empirie, ist, dass diese Signale systematisch verzerrt sind. Ja, es gibt viele Effekte, die man messen kann, die man sehen kann, die zeigen, dass unser System 1 nicht unbedingt unser Freund ist, wenn es um die Einschätzung von Relevanz und so Konzepten wie Wahrheit geht. Ja, dafür ist es nicht gemacht, das ist System 2 eher. Eine Studie, die etwas, wo jetzt wahrscheinlich jeder sagen wird, ja klar ist das so, empirisch bewiesen hat, unabhängig von Facebook, ist, dass dieses Konzept, was oben eine große Rolle spielte bei den Faktoren, die Beziehung zwischen dem Empfänger und einem Absender, ja, also Freundschaftsbeziehung, das ist kein unabhängiges Signal. Ja, also wir haben, glaube ich, wenn wir impulsiv erstmal nachdenken, die Idee, es gibt irgendwie Menschen, die Beziehungen zueinander haben, ein Teil davon ist abgebildet in einem sozialen Netzwerk und wenn es abgebildet wird, wird es ausgewertet. Aber so funktioniert das System nicht. Das haben Malik und Pfeffer gezeigt anhand von einem Datensatz aus New Orleans. Alle Leute, die Profile haben in New Orleans bei Facebook in Gruppen, wurden manuell gecrawlt von den Forschern zwischen 2007 und 2009. Und man konnte feststellen, ne, welche Profile gibt es, in welche Verbindungen haben die untereinander und wann haben diese, wurden diese Verbindungen geknüpft. Und das ist ein interessanter Zeitraum, 2007 bis 2009, weil 2008 Facebook diese Funktion Leute, die du kennen könntest, eingeführt hat, ne, wo man empfohlen bekommen, mit wem man vielleicht eine Beziehung irgendwie, ne, knüpfen sollte auf Facebook. Und was die beiden Forscher gezeigt haben anhand dieser 65.000 Profile und der Beziehung ist, dass an dem Tag, wo diese Funktion eingeführt wurde, sich die Anzahl der Verbindungen pro Nutzer, die täglich geschlossen werden, verdoppelt hat. Ja? Also Freundschaft ist keine unabhängige Variable. Ja? Das, was als Signal für Relevanz gemessen wird, wird von der Plattform selbst beeinflusst. Also es ist nicht, hier ist die Wahrheit und hier wird's gemessen. Es ist ein Kreislauf, ja, wie diese dilettantischen gelben Pfeile. Es ist eine ständige Wechselwirkung, was die Qualität dieser Signale nicht herausragend macht, sagen wir es mal so.
Und gibt, ja. Facebook dreht ununterbrochen, ne? Also deswegen steht da unten, dass, ich weiß nicht, ob das alle bis ganz hinten lesen können, at Facebook we run over 1000 experiments a day, hat jemand namens Bakshi mal gesagt. Merkt euch diesen Namen, der kommt nachher nochmal vor. Also Facebook schraubt ununterbrochen an dem System, aus dem es die Signale bezieht, an denen, anhand derer es selbst die Relevanz von Inhalten einschätzt.
Und die einzige Empirie, die unabhängig ist, die wir dazu haben, dass so etwas wirkt, ist eben diese Studie von Malik und Pfeffer, ja, die das mit großen Mühen anhand von einem glücklicherweise zur richtigen Zeit gecrawlten Datensatz belegt haben. Eine andere Verzerrung, die wir haben als Menschen in unserer Wahrnehmung durch System 1 ist, dass wir auf sehr geringen und zu geringen Datenmengen irgendwie Urteile fällen. Ja? Das Phänomen kennt wahrscheinlich jeder im Netz. Man liest einen Kommentar zu einem Artikel und fragt sich, hat dieser Mensch das gelesen, was er kommentiert? Dieses Gefühl haben Leute mal versucht, irgendwie empirisch nachzuvollziehen. Das ist eine relativ komplizierte Studie, die uns auch zeigt, wie schwierig es ist, unabhängig Forschung zu machen auf Plattformen. Hier geht es darum, die Leute haben sich zwei Datenquellen geholt. Ja, das eine sind von dem URL-Verkürzer Bitly, den vielleicht ein paar kennen, haben sie einen Datensatz bekommen zu den Links, die verkürzt wurden, zu Medien wie New York Times, BBC, Huffington Post und so weiter führen. Ja. Aus dem Datensatz wissen sie, welche Links zu den Artikeln auf diesen Seiten wurden angeklickt, zu welchem Zeitpunkt. Dann haben sie sich eine andere Stichprobe gezogen von Twitter, und zwar die Tweets, in denen diese Links vorkommen. Ja? Aus diesem Datensatz kann man sagen, zu einer bestimmten Zeit wurde von Leuten auf Twitter dieser Link zu diesen Inhalten verbreitet. Wenn man die beiden Datensätze nebeneinander legt und sich die Zeitpunkte anschaut, kommt man zu dem Ergebnis, also sie, ne, in Summe, dass es keine Korrelation dazwischen gibt, also keine belastbare, wenn Inhalte geteilt werden und wann sie gelesen, also geklickt werden. Ja? Inhalte können wahnsinnig oft geteilt werden, sie werden aber kaum angeklickt, die entsprechenden Links. Das kann man in der Summe irgendwie bei den Zehntausenden von Datensätzen sagen. Man kann nicht im Individualfall sagen, Herr X hat weiterempfohlen, aber nicht gelesen, aber in der Summe, es gibt keine Korrelation. Also dieses Gefühl, Leute empfehlen Dinge, kommentieren Dinge auf Intermediären, die sie vielleicht nicht gelesen haben, basierend allein auf der Vorschau, das ist dadurch so gut belegt, wie man es von außen machen kann. Gibt auch noch ein bisschen andere Empirie von Chartbeat zum Beispiel, Dienstleister, die aber einen nicht in die Daten reingucken lassen, die sie benutzt haben. Also wenn wir Dinge weiterempfehlen und Signale, die relativ stark sind, senden an Intermediäre, dass wir etwas relevant finden, tun wir das auf einer Datenbasis, die manchmal nicht größer ist als eine Vorschau oder vielleicht der Kommentar von irgendjemandem, der etwas zusammenfasst, der mit dem Inhalt gar nichts zu tun hat. Ein anderer Effekt, der relativ gut belegt ist, dass Inhalte, die emotionalisiert sind, ja, bestimmte Ausdrücke enthalten, eine höhere Reichweite erhalten als andere. Ich mache das mal konkret an zwei sehr schönen Studien aus Deutschland, auch schon ein bisschen älter, 2012, 2011. In den Landtagswahlkämpfen damals haben sich Forscher zum einen angeschaut, die Facebook-Seiten von Parteien. Die haben sich so, glaube 6.000 Beiträge gezogen, die dort veröffentlicht wurden und alle Kommentare, die dazu veröffentlicht wurden. Ja, da waren knapp 40.000. Dann haben sie eine Software genutzt, die diese Beiträge analysiert hat auf bestimmte Worte. Ja? Hat man vorher kodiert, so etwas wie Hurra ist positiv, positiv dann auf einer Skala von plus 3 bis 1, ja? Also Hurra war wahrscheinlich plus 2 oder plus 3. Und auf der Gegenseite so Worte wie enttäuscht sind halt negativ emotional konnotiert, auch auf einer Skala bis minus 3. Was die Forscher herausgefunden haben, ist bei diesen Facebook-Posts, ist, je mehr negativ konnotierte Begriffe, ja, emotional negativ konnotierte Begriffe ein Beitrag enthält, desto mehr Reaktionen, Kommentare erhält er. Ja? Und diese emotionale Ausdrucksweise, ja, dieser Aggregatzustand, der überträgt sich von den Beiträgen auf die Kommentare. Ja? Also wenn ich viele negative Begriffe in einem Kommentar habe, in einem Beitrag habe, habe ich auch mehr in den Kommentaren dazu. Ja? Also schlechte Stimmung im Beitrag, schlechte Stimmung in den Kommentaren und mehr Reaktionen. Mit einer ähnlichen Methodik haben sie sich 165.000 Tweets angeschaut, auch von Parteien, auch aus den Landtagswahlen 2012 in dem Umfeld. Da hatten sie einen Fokus auf etwas anderes, was man anhand der Twitter-Daten messen kann, nämlich wie schnell werden Dinge weiterverbreitet und wie oft. Und auch da gab es den Effekt, ja, wenn etwas emotional aufgeladene Begriffe enthält, erfährt es eine höhere Verbreitung, als wenn es nicht emotional aufgeladen ist. Und dieser Effekt ist noch stärker bei negativ aufgeladenen Inhalten. Und eine zweite Erkenntnis aus dieser Studie ist, die Zeit, die vergeht bis zum ersten Retweet, ist je kürzer, desto negativer ein Beitrag ist. Ne? Das sagt uns, dass unsere Reaktion, ja, auf bestimmte Inhalte aus dem gesellschaftlichen Diskurs sich jetzt nicht unbedingt an der Qualität oder der geäußerten Meinung irgendwie orientieren, sondern sehr stark korrelieren mit der Intensität der Emotionen, unabhängig davon, was da drin steht.
Oder um es anders zu formulieren, und das hat bestimmt jeder schon mal erlebt, der sich in einem sozialen Medium bewegt hat, in den sozialen Medien skaliert schlechte Laune einfach. Besser als gute.
Jetzt kommen wir zu Nixon.
Ja, jetzt kommen wir zu, ich habe ja am Anfang von der Dummheit der Menschen gesprochen. Es gibt so eine ganze Reihe von psychologischen Grundmechanismen, die gar nicht neu sind und die zum Teil deren Beschreibung schon bis in die 70er und noch weiter zurückreicht, von denen wir glauben, dass ganz viele davon auf massive Weise mit dem interagieren, was Konrad gerade skizziert hat. Eins davon ist die Verfügbarkeitsheuristik, von der vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat. Ist im Prinzip nichts anderes als, was man schon oft gehört hat, hält man für wahrscheinlicher. Das ist auch Kahnemann, der Mann, der dieses fantastische Buch mit System 1 und System 2, schnelles Denken, langsames Denken geschrieben hat, ist auch derjenige, der mit einem Herrn Tversky zusammen dieses Konzept entwickelt hat, im Jahr 1974 schon in einem legendären Science Paper. Ein schönes Beispiel dafür ist, wenn ein Flugzeug abstürzt und darüber viel berichtet wird und man hinterher kurz darauf Leute fragt, wie wahrscheinlich ist es, mit dem Flugzeug abzustürzen, dann wird die Wahrscheinlichkeit noch mehr überschätzt als ohnehin schon. Also Berichterstattung über Ereignisse führt dazu, dass die Leute diese Ereignisse für wahrscheinlicher halten. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es so von rechts so einen starken Wunsch danach gibt, möglichst immer Flüchtling drüber zu schreiben, wenn ein Flüchtling eine Straftat begeht, weil damit dann der Eindruck erweckt wird, das emotionale Gefühl erweckt wird, das ist ja, passiert ja dauernd. Zwei andere Konzepte, die miteinander relativ eng verwandt sind, sind Confirmation Bias und kognitive Dissonanz. Confirmation Bias kann man so fassen als, wenn man es umgangssprachlich formulieren will, wir trennen uns sehr ungern von unseren Meinungen, wenn wir erstmal eine haben. Dann unternehmen wir alle möglichen sinnvollen und sinnlosen Anstrengungen, um nicht von ihr abweichen zu müssen. Zum Beispiel füllen wir im Zweifelsfall, wenn wir eine Gedächtnislücke haben, die dann lieber mit irgendwas aus, woran wir uns zu erinnern glauben, was irgendwie zu unserem Weltbild passt. Sehr eng damit verwandt ist die kognitive Dissonanz. Die hat ein Herr namens Festinger schon im Jahr 1962 beschrieben. Kognitive Dissonanz ist, wenn in meinem Kopf zwei Informationen miteinander konkurrieren, die unmöglich beide richtig sein können. Oder auch zwei Einstellungen oder zwei Wahrnehmungen einer Situation. Das berühmteste Beispiel ist ein Experiment, das Festinger damals gemacht hat. Leute machen ein psychologisches Experiment, nehmen als Versuchsperson daran teil, das wahnsinnig langweilig ist. Also sie machen eine Stunde lang etwas unfassbar Langweiliges. Und dafür kriegen sie entweder $1 oder $20. Hinterher treffen sie mit jemandem zusammen, der angeblich der Nächste ist, der das Experiment machen soll. Und der fragt dann, und wie war's? War's interessant? Die Leute, die $20 bekommen haben, sagen, nee, das ist unerträglich langweilig. Und die Leute, die nur $1 bekommen haben, sagen, nö, das war eigentlich ganz interessant. Weil sonst ist es schwer damit vereinbar, dass sie gerade eine Stunde für $1 investiert haben. Also man kann es kurz zusammenfassen, als was nicht passt, wird passend gemacht. In dem Moment, in dem ich einen Clash erlebe zwischen dem, was ich weiß und eine andere Sache, die ich auch weiß oder glaube zu wissen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mit den Informationen irgendwas anstelle. Kurzformel ist, konsonante Information wird aufgewertet. Deshalb kennt jeder Raucher einen Raucher, der 90 Jahre alt geworden ist zum Beispiel. Und dissonante Information wird abgewertet. Deswegen, also da könnte man jetzt eine Vielzahl von Beispielen nennen aus der... Jeder hier im Raum hat in sozialen Medien schon Dinge gelesen. Also wenn man beispielsweise sagt, es gibt in Deutschland nur 5% Muslime, dann gibt es immer irgendjemanden, der einen Weg findet, zu begründen, warum das irgendwie nicht sein kann. Ja? Dissonante Information wird abgewertet. Um es nochmal auch wieder in den Worten von Daniel Kahnemann zusammenzufassen, System 1, also all diese Arten von Kognition, ne, die kognitive Dissonanz, Confirmation Bias, Verfügbarkeitsheuristik und so weiter, das sind natürlich alles unbewusste automatische Prozesse, also alle System 1 Prozesse. Es gibt übrigens Psychologen, die uns dafür steinigen würden, dass wir ständig diesen Begriff benutzen, weil das natürlich im Prinzip eine leere Hülle ist, mit der Kahnemann nur eine Reihe von Erkenntnissen, die im Laufe von 30, 40 Jahren entstanden sind, zusammenfasst. Aber trotzdem eine gute Idee. In Kahnemanns eigenen Worten, the confirmation bias of system one favors uncritical acceptance of suggestions and exaggeration of the likelihood of extreme and improbable events. Ja, und das, spätestens diesen letzten zwei Zeilen, passen natürlich extrem gut zu dem schlimmen Wort mit F, was wir bis jetzt versucht haben, weitgehend zu vermeiden, weil wir den Begriff Fake News aus verschiedenen Gründen für nicht besonders tauglich halten, aber also zum Beispiel zu glauben, dass Hillary Clinton gemeinsam mit anderen einen Kinderschänderring in dem Keller einer Pizzeria in New York betreibt, fällt definitiv unter Extreme and Improbable Events.
Ja, ich glaube, Fake News ist einfach ungeeignet. Es ist vielleicht eine Erscheinungsform, wenn man eine Definition findet, die stimmt, von einem grundlegenden Phänomen, das wir gerade versuchen zu beschreiben. Mhm. Es ist aber nicht das Phänomen an sich. Ja. Es ist eine Erscheinungsform, eine von vielen.
Ja, und also spätestens seit Donald Trump das Wort zum ersten Mal in den Mund genommen hat, ist es eben als Begriff für einen sinnvollen Diskurs entwertet. So, jetzt zeigen wir euch was vielleicht auch viele noch nicht wissen. Es gibt einen Forscher in Stanford, der heißt BJ Fogg, der hat schon im Jahr 1996 angefangen, etwas zu entwickeln, das er selbst Persuasive Technology nennt. Und hat dafür den Begriff Captology erfunden. Captology heißt Computer Aided Persuasive Technology. Also, wie bringe ich Menschen mit Hilfe von Technologie dazu, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden? Das ist genau das, was die Plattform, mit denen hier 50% der Leute, die ich hier gerade sehe, gerade interagieren, ständig mit euch machen. Und zwar mit Absicht. Und die Art und Weise, wie diese Plattformen gebaut sind, also auf BJ Fogg Theorien aufbauend, haben verschiedene seiner Schüler dann das System ein bisschen elaboriert. Das hier ist ein Bestseller, der daraus entstanden ist. Neil Eyal ist einer der Schüler von BJ Fogg. Der hat dieses Buch namens Hooked geschrieben, How to Build Habit Forming Product. Habit Forming ist da insofern interessant, als das Habit im Englischen nicht nur Angewohnheit heißt, sondern auch Sucht. Ja? Also jemand, der heroinabhängig ist, hat ein Heroin Habit. Das Wichtigste, was ich hier in dem Zitat gefunden habe, habe ich unterstrichen. To initiate action, doing must be easier than thinking. Ja? Und wenn man jetzt nochmal so diese System 1, System 2 Dichotomie im Kopf hat, ist relativ klar, wofür hier optimiert wird. Ja? Also es wird nicht dafür optimiert, sich mit irgendwas in sinnvoller Weise auseinanderzusetzen, sondern es wird dafür optimiert, genau das Gegenteil davon zu tun.
Mühelos.
Bitte?
Mühelos.
Mühelos. Mühelos und angenehm. Genau deswegen haben die Leute ja alle ihre Handys in der Hand, statt zuzuhören. Das ist übrigens was BJ Fogg selbst vorausgeahnt hat. Der ist immer noch in Stanford, anders als viele seiner Schüler. Denn diese Schüler, die sind in der Regel irgendwo hingegangen, um Geld zu verdienen. Also zum Beispiel Mike Rieger, ist der Gründer von Instagram, war ein Schüler von BJ Fogg. Und er selber hat in einem Buch namens Persuasive Technologies, was er 2003 geschrieben hat, was im Prinzip der Grundstein dieser Wissenschaft im öffentlichen Bewusstsein ist, hat er schon in der Einleitung stehen, dass es gefährlich wäre, diese Art von Technologien nur dem Markt und dem Zufall zu überlassen. Aber genau das ist passiert. Wir sind immer noch bei der Frage, welche Signale werten eigentlich diese Systeme aus, um Relevanz zu beurteilen? Also wie entscheidet der Algorithmus von Facebook oder auch der von Google, was nach oben sortiert wird? Und dabei ist natürlich Engagement ganz oben, Likes, Shares, Klicks, Kommentare. Und Engagement können Bots eigentlich genauso gut wie Menschen. Ist sehr umstritten, das Thema. Gab hier bestimmt auch schon einige Talks, wo Leute gesagt haben, das wird alles total übertrieben. Wir wollen auch gar nicht sagen, Bots sind deshalb ein Problem, weil sie Menschen davon überzeugen, irgendwie Dinge zu glauben, die sie vorher nicht geglaubt hätten oder so. Oder weil sie irgendwelche Hashtags pushen. Das können die alles sehr gut. Ja? Take a popular tweet and add the following hashtags. Eine Studie von Simon Hegelich und seinem Kollegen Janetzko aus von der TU München aus dem Jahr 2016, die sich ganz viele Bots im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt angeguckt haben, also ein pro-russisches Botnet. Und haben so ein paar Kriterien dafür entwickelt, wie ein Bot eigentlich aussieht. Was diese Bots aber in jedem Fall können, also die können wahrscheinlich in den seltensten Fällen einen Menschen dauerhaft so anlügen, dass er glaubt, sie seien ein Mensch, aber sie versuchen zumindest auf den ersten Blick so auszusehen. Und es sind ziemlich viele. Hier ist eine Studie aus dem amerikanischen Wahlkampf von Bessi und Ferrara. Das sind zwei Italiener, die haben also gar keine Aktien in dem Thema eigentlich. Und haben Tweets ausgewertet im Zusammenhang mit den Debatten zum amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, den Fernsehdebatten, und haben dabei 400.000 Bots gefunden mit heuristischen Methoden, weil die kann man sich natürlich nicht alle einzeln angucken. Also da sind bestimmt auch welche dabei, die in Wirklichkeit keine Bots sind, sondern einfach nur extrem langweilig und vorhersagbar oder was auch immer. Aber die Schätzung passt schon ungefähr. Und diese ungefähr 400.000 Bots haben in dieser Zeit 3,8 Millionen Tweets abgesetzt, beziehungsweise ein Fünftel der gesamten Twitter-Konversation über die Fernsehdebatten. Also das sind durchaus relevante Größenordnungen, die wir da haben. Und wir reden jetzt von Twitter, weil bei Twitter kann man Bots besonders gut untersuchen, bei Facebook ist es schwieriger. Bei Facebook gibt es aber selbstverständlich auch Bots. Also USA Today hat gestern oder vorgestern das FBI beauftragt, endlich mal sich die eigenen Facebook-Freunde und Fans anzugucken. Also das FBI soll sich die Facebook-Fans von USA Today angucken, weil da jeden Tag so wahnsinnig viele dazukommen und die fast alle aus Bangladesch kommen. Und ihnen das irgendwie komisch vorkommt. Also es gibt sehr, sehr viele Bots bei Facebook, auch wenn es da ein bisschen schwieriger ist, welche anzulegen. Und es ist noch viel schwieriger, sie zu untersuchen. Das ist das Problem, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Also bei Facebook irgendwie wissenschaftlich drauf zu gucken, ist aus verschiedenen Gründen relativ schwierig. Und das betrifft auch dieses Thema. Deswegen sind die empirischen Beispiele fast alle von Twitter, aber die Erkenntnisse lassen sich eigentlich eins zu eins übertragen auf Facebook oder zumindest zum Teil übertragen. So, und was Bots tun ist, ich lese jetzt hier nicht die ganze Liste vor, aber eine Sache, die ich sehr interessant finde, die suchen nach Artikeln, die bestimmte Kriterien erfüllen, zum Beispiel, weil irgendeine Datenbank mit einer Sentiment-Analyse ihnen gesagt hat, dieser Artikel ist pro Trump, und dann twittern sie den oder antworten auf Tweets von anderen Nutzern und schicken diesen Link in die Welt. Mit anderen Worten, wie gesagt, wir sind jetzt wieder bei Twitter, aber bei Facebook kann man sich analoge Dinge vorstellen, sie erzeugen in riesenhaftem Ausmaß Relevanzsignale. Ja? weil sie ja darauf hinweisen, dass es ein Interesse für diese Links gibt. Aber in Wirklichkeit ist es gar kein Interesse, sondern ist eine Armee von kleinen, schäbigen Programmen. Nähern wir uns langsam dem Thema Filterblase. Wir verhandeln das jetzt erstmal unter dem Oberbegriff Polarisierung und Radikalisierung. Auch da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil wir so ein bisschen die Tendenz haben, das, was in den USA passiert ist oder was in Großbritannien im Zusammenhang mit dem Brexit passiert ist und dem, was bei uns passiert, irgendwie so eine Art Äquivalenz anzunehmen. Das ist aber aus verschiedenen Gründen möglicherweise gefährlich. Also ein Paper aus den Niederlanden, da wurden sozusagen Polarisierungstendenzen in der niederländischen Bevölkerung erfasst. Und eine andere wiederum, das ist das Paper, das ich hier zitiere, Borgesius und Kollegen, haben diese niederländische Studie verglichen mit vergleichbaren Studien aus den USA. Und da sieht man, in den USA, wo es eben ein Mehrheitswahlrecht gibt und deswegen ein Zwei-Parteien-System, gibt es massive politische Polarisierung. In den Niederlanden, wo es ein mindestens 10-Parteien-System gibt, findet man vergleichbare Effekte gar nicht in der gleichen Form. Also die Art, wie das politische System, wie Wahlen organisiert sind, hat eine ganz massive Auswirkung darauf, wie stark solche Polarisierung überhaupt sich entwickelt. Und es gibt noch andere Faktoren, die dabei eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel in den USA Fox News. Also weder in den Niederlanden noch in Deutschland gibt es ein Fox News. Also es gibt keine Medien, die in dieser massiven Weise polarisieren und beispielsweise maximal radikale Ex-Politiker wie Sarah Palin dann als Panelisten in Dauergäste in Talkshows holen. Das spielt eine Rolle. Und eine sehr interessante Studie von Jenger und Westwood aus dem Jahr 2015, die ist sehr interessant deshalb, weil es eine experimentelle Studie ist. Die sagen schon in ihrer Einleitung, es gibt schon seit Jahrzehnten Belege für eine wachsende Feindseligkeit zwischen den Parteiblöcken in den USA. Und also nicht erst, dass es das Internet gibt, sondern das hat sich schon vor Ronald Reagan angefangen zu entwickeln. Also Republikaner und Demokraten stehen sich in den USA zum Teil extrem feindselig gegenüber. In dieser Studie haben sie das sogar experimentell nachgewiesen. Sie haben den Leuten zum Beispiel gesagt, gib mal ein Stipendium an Person X oder Person Y. Und Person X oder Person Y ist entweder vom anderen politischen Lager oder aber von einer anderen Hautfarbe. Und siehe da, die Diskriminierung, die Republikaner gegenüber Demokraten ausüben und umgekehrt, ist schärfer als die, die ein rassistisches Motiv vorgeben würde. Also Parteizugehörigkeit schlägt Rassismus, was das Diskriminierungspotenzial angeht in den USA. Das ist in Deutschland natürlich total anders. In Deutschland stehen sich CDU und SPD-Anhänger vielleicht auch jetzt nicht gerade freundschaftlich gegenüber, aber nicht irgendwie im Hass vereint. Und das hat mit dem politischen System zu tun.
Und das erklärt vielleicht auch den Versuch, diese Polarisierung in Deutschland herbeizudeuten, indem es die Altparteien gibt und eine Partei als anderen Block. Das ist, glaube ich, so eine Strategie, zu versuchen, so eine Polarisierung irgendwie herbeizureden.
Also Begriffe wie Altparteien und Linksgrün versifft und aber auch tatsächlich sowas wie Lügenpresse sind alles Versuche sozusagen, ein Wir-gegen-die-Gefühl zu erzeugen, das es in Deutschland eben bislang eigentlich gar nicht so gab. Und wir haben eigentlich die Hoffnung, dass das auch nicht so richtig gut funktioniert. Jetzt kommen wir zur Frage, gibt es denn die Filterblase oder gibt es sie nicht? Das da oben ist hier das Buch von Eli Pariser, der diesen Begriff Filterblase erfunden hat. Das ist das persönliche, für Sie zugeschnittene Informationsuniversum, basierend auf den Personalisierungsfiltern, die das Web jetzt antreiben, sagt Pariser. Also seine Behauptung ist, der Algorithmus sortiert dir immerzu nur Sachen zu, die zu deiner politischen Einstellung passen und deswegen verengt sich dein Weltbild immer weiter und du radikalisierst dich womöglich immer weiter. Die Frage ist, ob das stimmt. Es gibt eine Studie, wo das mal wirklich mit einer richtig großen Stichprobe ausprobiert wurde, 10 Millionen Leute. Und dabei kam raus, 5% der Inhalte, die Konservative bei Facebook zu sehen bekommen und 8% der Inhalte, die Liberale bei Facebook zu sehen bekommen, passen sozusagen besser zu ihrem eigenen Bild, zu ihrer eigenen Vorstellung von der politischen Umwelt, als wenn man jetzt eine Zufallsziehung aus allem, was in ihrem Feed so schwimmt, nehmen würde. Also kurz gesagt, ein bisschen kompliziert, Der Algorithmus, ja, der Algorithmus sorgt dafür, dass Linke mehr Linke und Rechte mehr rechte Inhalte sehen, aber nicht so arg viel, ja? 5 und 8%. Interessant ist, wer diese Studie gemacht hat. Den Namen, jetzt hier steht Bakshi, ne? Habe ich vorhin gesagt, merkt euch diesen Namen. Herr Bakshi ist also einer von den Leuten, die in Facebooks Forschungsabteilung arbeiten. Also die einzige wirklich groß angelegte Studie, in der untersucht worden ist, ob es bei Facebook eine Filterblase gibt, mit allen Möglichkeiten, die es gibt, stammt von Leuten, die für Facebook arbeiten. Ne? Ist trotzdem bei Science erschienen. Und bei Science war man, glaube ich, sich da auch nicht so ganz wohl bei der Sache und hat deswegen ein zweites Paper dazu bestellt, wo jemand genau dieses Problem angesprochen hat und gesagt, also es ist irgendwie ein bisschen schwierig, wenn wir in Zukunft die einzigen, die Facebook untersuchen können, Leute sind, die bei Facebook arbeiten. Und es gab auch noch ganz andere Stimmen, die gesagt haben, diese Schlussfolgerung hier, die am Ende dieser Studie steht, die deckt sich einfach nicht mit den Daten. Da steht nämlich im Prinzip, ist alles nicht so schlimm, ja? Die Leute sehen gar nicht so viel mehr, was zu ihrer eigenen politischen Einstellung passt, wie in der digitalen Realität, die sich manche vorstellen. Und bei diesem, die sich manche vorstellen, da kommt dann so eine kleine Zahl, das ist ein Literaturverweis, und dieser Literaturverweis verweist auf Eli Parris' Filterbubble. Das Buch wird kein einziges Mal erwähnt in diesem Paper, aber so in der Fußnote. Und das klingt dann für mich doch eher so ein bisschen so, als ob die Angestellten eines Unternehmens Positionen für dieses Unternehmen beziehen, als ob Wissenschaftler ein Urteil über Daten fällen. Es gibt eine andere Studie, die auch das Echokammerproblem behandelt, aber außerhalb von Facebook, von einer unabhängigen Forschergruppe. Die haben sozusagen im Prinzip ihrer eigenen Ansicht nach Ergebnisse gefunden, die zu beiden Positionen passen. Also einerseits kriegen die Leute mehr zu sehen, sind die Leute stärker ideologisch segregiert auf Basis von Informationen, die sie im Social Web oder über Suchmaschinen bekommen. Auf der anderen Seite kriegen manche auch, wenn sie mal eine Suchmaschine benutzen, mehr Dinge zu sehen, die sie sonst gar nicht zu sehen bekommen würden. Ist so ein bisschen kontraintuitiv, kann aber beides stimmen. Und das liegt primär daran, dass die allermeisten Leute in dieser Studie, ich zeige hier einmal kurz, wie das aussieht, also die dicken Punkte sind, das sind viele Datenpunkte, die kleinen Punkte sind wenige. Und man sieht hier bei den Sachen, die die Leute sich direkt angucken, also indem sie zum Beispiel NYT.com in ihre Browserzeile eingeben, da ist der Abstand nicht so riesig zwischen den ideologischen Lagern. Und bei den Sachen, die sie über Suchmaschinen finden, ist der besonders groß, der Abstand. Also der Abstand hier bei diesen letzten beiden Datenpunkten, da sagen die, das ist ungefähr so zwischen Fox News und Daily Kos. Also ich weiß nicht, wer hier Daily Kos kennt, ist ein eher linksorientiertes Politikblog. Das ist schon ein relativ großer Abstand. Aber man muss auch dazu sagen, entscheidend ist dieser Satz aus dieser Studie. 78% der Leute bekommen ihre Nachrichten, die aus der Stichprobe stammen, von einer einzigen Quelle und 94% von zwei Quellen. Also diese beiden Kurven, die da gemalt sind, und deswegen sind diese Punkte so klein, das sind relativ wenige Datenpunkte. Mal ganz kurz erklärt, wie die Daten zustande kommen, und deshalb wird jetzt der eine oder andere lachen. Die haben einen Datensatz sich von Microsoft besorgt, und zwar den die Bing Toolbar generiert. Also die gesamte Stichprobe, die ist sehr groß, sind 50.000 Leute, wurde die Browsing History von 3 kompletten Monaten ausgewertet, um diese Daten zu erzeugen. Aber es sind alles Leute, die den Internet Explorer nutzen. Das heißt, es ist natürlich schon eine etwas spezielle Stichprobe. Jetzt noch mal ganz kurz zu der Frage, ist das Internet an allem schuld? Also zwei Dinge. Wir haben einmal eine Studie, die sagt, die ist ganz neu. Wir gucken uns an, wie polarisiert sind die Amerikaner eigentlich, und wir gucken, wie alt sind sie. Und siehe da, je älter sie sind, desto krasser ist ihre politische Haltung. Und die Autoren der Studie sagen, also die Leute, die Alten, die das Internet am allerwenigsten nutzen und soziale Medien am allerwenigsten nutzen, die sind am radikalsten. Das Internet kann also nicht schuld sein. Ist in dieser Kausalitätsannahme nicht ganz richtig, ist aber auch nicht ganz uninteressant. Das heißt nämlich, also Polarisierung hat sich auch vorher schon entwickelt, auch ohne Internet.
Könnte aber bei jungen Leuten einen ganz anderen Effekt geben.
Genau.
Also einen anderen Grund für Polarisierung als bei Alten. Mhm. Das ist das Problem mit dieser Aussage.
Das eine andere interessante Studie, die stammt von einer Forschergruppe aus Italien, die wahnsinnig viele interessante Sachen zu diesem Thema gemacht haben, vom Institute of Advanced Studies in Lucca. Die haben sich angeguckt, wie sich Leute verhalten, die einerseits öffentlich posten in Facebook-Gruppen, die sich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen, und andererseits Leute, die in Facebook-Gruppen posten, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen. Und zwar an einem Datensatz, der die gesamten Interaktionen mit diesen insgesamt so 70, 80 Facebook-Gruppen, italienischsprachige Facebook-Gruppen, über 5 Jahre beobachtet. Also 5 Jahre lang angeguckt, was wird da gepostet, was wird kommentiert, was wird geliked und von wem. Und was Sie dabei sehen, ist, die Leute, also einmal die Leute, die sich so einer Verschwörungstheoretikergruppe anschließen, die, wenn die einmal da drin sind, kommen sie nie wieder raus. Und in einer anderen Studie haben sie, und das führt zu, hier steht, Biased Narratives, Unsubstantiated Rumors, Mistrust and Paranoia, da sind wir jetzt wieder bei unseren System 1 Emotionen. Und sie sagen auch, algorithmische Lösungen scheinen nicht geeignet, nicht so gut geeignet, um diese Symmetrie zu brechen. Ich zeige mal, wie diese Symmetrie aussieht. Das ist eine andere Studie aus der gleichen Forschergruppe mit einem Datensatz aus den USA. Da kann man das sehen mit der Symmetrie. Das hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Nutzer in einer Science, also Wissenschafts-Facebook-Gruppe postet. Und das da ist die Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise liked. Und das hier ist, dass er kommentiert. Also Wissenschaft, Verschwörungstheorie, und man sieht, also die Überlappung ist eher gering. Ja? Also das da sind Echokammern. Die gibt's. Aber die gibt's eben möglicherweise nur bei relativ speziellen Gruppen von Leuten. Und was in dieser Studie auch noch rausgekommen ist, ist sehr interessant. Die haben sich nämlich angeguckt, was passiert denn, wenn die Leute, die Verschwörungstheorien interessieren, mit so Debunking-Artikeln konfrontiert werden. Also wo irgendwas aufgelöst wird, was sie möglicherweise glauben. Es sind sehr wenige, die überhaupt zu sehen kriegen, aber die sie zu sehen kriegen, die verhalten sich relativ konsistent. Sie sind nämlich hinterher noch aktiver in ihren Verschwörungstheoretikergruppen. Also dass sowohl Counterspeech als auch Aufklärung können unter Umständen exakt den gegenteiligen Effekt haben von dem, was man eigentlich anzielt. So, jetzt kommen wir endlich zu dem bösen Wort, Fake News. Also uns gefällt Desinformation besser, Desinformation aus kommerziellen oder politischen Motivationen heraus. Die Folie ist bestimmt schon x-mal gezeigt worden hier. Das war diese Studie von BuzzFeed mit den bei Facebook erfolgreichsten Fake-News-Geschichten des amerikanischen Wahlkampfs. Ja, die oberste ist, Papst Franziskus hat gesagt, wir sollten Trump wählen. Und das andere ist, Hillary Clinton hat Waffen an ISIS verkauft und so weiter und so weiter. Die Frage, die sich da, die oberste Geschichte hat 960.000 Facebook-Engagements. Nach dem, was wir euch jetzt gerade gezeigt haben, gibt es dazu ein paar Fragen. Also, wer hat das geteilt? Warum? Hat er es wirklich gelesen? Wie viele Shares und Likes sind echt? Wie viele stammen von Bots, gerade bei diesen Themen? Also, wir haben gesehen, Bots funktionieren so, dass sie sich auf sowas genau stürzen würden. Wie viele Nutzer haben das nur zu sehen bekommen, weil Leute, die es nicht gelesen haben oder Leute, die gar keine Leute sind, es geshared oder geliked haben, weil der Facebook-Algorithmus das als reales Relevanzsignal interpretiert hat. Und jetzt kommen Fragen, die wir gar nicht beantworten können. Wie vielen Nutzern ist davon was hängen geblieben und wie vielen Nutzern hat das tatsächlich ihre politische Einstellung geändert und hat jemand daran verdient? Wir glauben, es gibt jemand, der all diese Fragen beantworten kann oder zumindest dabei helfen könnte. Jetzt machen wir mal so ein ganz kleines Fazit mit einer sehr komplizierten Folie mit vielen Pfeilen. Also wir fangen an, im Zentrum steht die algorithmische Sortierung von Inhalten. Dann haben wir
redaktionell kuratierte Medien, ne? Spiegel Online, ARD, ZDF geben Inhalte rein, holen sich aber auch raus einen Eindruck, was kommt bei den Leuten an und worüber reden die Leute. Einen verzerrten Eindruck.
Dann Captology und kognitive Verzerrung brauche ich jetzt nicht nochmal auszuführen. Ist klar, dass beides mit der algorithmischen Sortierung von Inhalten wechselwirkt, ja, also zum Beispiel Verfügbarkeitsheuristik oder Confirmation Bias. Ach, guck mal, ich hab's doch gewusst, Hillary, die alte Kinderschänderin. Und diese Art von Interaktion wird natürlich begünstigt dadurch, dass die Systeme so gebaut sind, dass man möglichst ohne nachzudenken mit ihnen interagiert. Deswegen gibt's da auch eine Wechselwirkung.
Ja, nicht jede Reichweite ist echt und nicht jede Reichweite, die das Signal gibt, da reden viele Leute drüber, kommt von Leuten.
Politische Polarisierung interagiert wiederum mit kognitiver Verzerrung. Je radikaler ich ohnehin schon bin, desto mehr werden sich all diese seltsamen Denkfehler sozusagen auswirken. Und auch das wiederum wirkt sich natürlich auf die algorithmische Sortierung von Inhalten aus, weil wenn die Extremisten Inhalte stärker geteilt werden, dann sehen sie auch andere Leute, die sie sonst nicht zu sehen bekommen hätten.
Ja, und es gibt natürlich handfeste Interessen von Leuten, die bestimmte Kommunikation verbreiten wollen. Ja? Also wenn ich ein bestimmtes politisches Lager vertrete,
Kaum was zu trinken.
Dann habe ich ein Interesse daran, Desinformationen zu verbreiten und die in diese Systeme reinzugeben. Und zum Beispiel Reichweite zu suggerieren, die nicht existiert, indem ich Bots finanziere.
Und gleichzeitig brauche ich jetzt auch nicht zu erklären, also in einem total polarisierten Land ist natürlich sowohl kommerzielle als auch politisch motivierte Desinformation einfach viel interessanter. Ja? Also in den USA rechnet sich Fake News, in Deutschland wird sich's kaum rechnen. Halle-Leaks, ja, das berühmteste Facebook Fake News Beispiel Deutschlands, da ist halt ein T-Shirt-Shop angeschlossen, das ist das Geschäftsmodell. Aber das ist nichts, was in Deutschland in der gleichen Weise skaliert, wir sind einfach zu wenige.
Ja? Ja, und wir haben natürlich ein politisches System und ein Wahlsystem, was nicht auf ein Zwei-Parteien-System hinausläuft. Deswegen haben wir weniger politische Polarisierung, so sehr einige Leute dran arbeiten, die herzustellen.
Und wir haben ein anderes System der Parteienfinanzierung, deswegen kann sich in Deutschland eh keiner Bots leisten. gleichzeitig, und das gibt wiederum das Gleiche, sowohl kommerzielle als auch politisch motivierte Desinformation, hängt natürlich wiederum davon ab, wie ist das politische System gebaut, habe ich ein Zwei-Parteien-System, gibt es diese Art von Radikalisierung etc. Und auch das wechselwirkt wiederum natürlich mit der algorithmischen Sortierung von Inhalten. So, jetzt kann man relativ deutlich sehen, wo die meisten Pfeile hinzeigen. Ja? Also es gibt wahnsinnig viele unglaublich komplizierte Wechselwirkungen. Wir geben jetzt keine klare Antwort und sagen, so ist es oder so ist es nicht. Aber es gibt jemanden, der das ziemlich gut aufklären könnte, wenn er denn wollte und uns ließe. Brauche ich jetzt gar nicht zu sagen, wer das ist. Ne? Also die Leute, die halt sortieren.
Ja, die haben eine Datenqualität, die all die unabhängigen Forscher, die sich aus mühsamsten Quellen wie der Bing Toolbar irgendwie Daten zusammenkratzen, um Antworten zu geben, nicht haben. Ja? Und es gibt auch keinen Mechanismus, um externe Forschung zu ermöglichen, also Schnittstellen oder sowas. Und deswegen ist es so schwierig zu erforschen und deswegen haben wir so eine wackelige empirische Basis, die wir gerade beschrieben haben.
Und der Trend geht eher zu weniger API-Zugriff, sowohl bei Twitter als auch bei Facebook, als zu mehr. Das wissen die Entwickler hier im Raum sehr viel besser, als wir das tun. So, jetzt, nachdem wir euch mit diesem schrecklichen Tableau konfrontiert haben und diesem verwirrenden Tableau, würden wir eigentlich gerne noch ein paar Minuten hören, ob irgendjemand eine gute Idee hat, was man jetzt machen soll. Thorsten Kleins hat eine gute Idee.
Ja, guten Tag, mein Name ist Thorsten Kleins. Ich wollte gerade noch einen kleinen Nebenaspekt erwähnen. Ich habe vor Jahren mal recherchiert, weil eine Zeitung Follower gekauft haben sollte. Und dann habe ich festgestellt, diese Follower folgen vielen anderen Seiten und das waren keine Leute, die diese Zeitung befördern sollten, sondern das waren eigentlich Spammer. Sprich, der Zusammenhang zwischen normalem Spam und der politischen Manipulation sollte vielleicht auch untersucht werden. Mhm. Es ist kein Zufall, dass Alex Jones, also Infowars.com, ein Männlichkeitstonikum verkauft. Mhm. Wahrscheinlich sind auch viele dieser Bots, die auf Wahlkampfparolen reagieren, eigentlich auch dazu da, überhaupt nicht politisch aktiv zu sein, sondern Müll oder Potenzmittel zu verkaufen.
Richtig. Also die hängen sich an die Aufmerksamkeit dran.
Deswegen war da vorhin so ein Schrägstrich. Die politische und die kommerzielle Desinformation gehen oft Hand in Hand. Noch eine
weitere Frage. Anmerkungen, Kommentare geht zu meinem Gute Kollegen Idee. Hier vorne oder zu mir?
Kommt einfach her. Da sehe ich eine Hand.
Naja, die was tun könnten, sind natürlich die Anbieter. Gibt es sowas wie eine Non-Bot-Policy oder einen Vorschlag, den man da voranbringen könnte? Also klar, Bots haben durchaus auch mal sinnvollen Einfluss auf Facebook oder Twitter, aber man könnte natürlich eine Pflicht zur Registrierung von Bots einführen von Seiten der Anbieter und jegliche Zuwiderhandlung mit einer sofortigen Sperre durchziehen. Weil eigentlich müsste Facebook und Twitter ja auch ein gewisses Interesse daran haben, dass man weiß, mit wem man da kommuniziert.
Ja. Wir sammeln jetzt mal diese Vorschläge. Diese Adresse da oben, dort.ws/Ideen, bitte merken, also falls ihr euch für dieses Thema interessiert, wir werden da das, was jetzt heute hier gesagt wird, aber auch das, was vielleicht dann später noch kommt, da sammeln und mal versuchen, hinterher so eine kleine Ausarbeitung zu machen, was man eigentlich, was da so an Gedanken entstanden ist. Dort wird man dann auch, haben wir kein Internet?
Nee.
Oh, Republika. Also wir machen das trotzdem, aber nicht jetzt.
Wir behalten das einfach im Kopf.
Mach nochmal zurück, damit man die URL nochmal sehen kann. Wir stellen dort auch unsere Literaturliste. Das waren ja sehr, sehr viele Studien. Wir haben die nicht im Detail erklärt, aber ihr könnt sie dann alle selber nachlesen.
Wir machen das einfach im Kopf.
Wenn ihr wollt. So, war noch eine Wortmeldung. Ja.
Ja, hi. Ich habe noch eine Nachfrage. Und zwar, funktioniert Kommentieren wirklich ohne nachzudenken? Also liken und teilen ist vollkommen verständlich, aber kommentieren oder selber Beiträge posten, ist ja schon irgendwie ein bisschen nachdenken muss ich trotzdem. Ist es tatsächlich, also das Denkmuster eins?
Ja, es ist, also da gibt es keine einfache Antwort auf die Frage, aber kannst du eben das Mikrofon nochmal inhalten? Bitte ergänze Brot und?
Bitte?
Ergänz mal, Brot und?
Wasser?
Auch nicht schlecht. Also Daniel Kahneman sagt, das ist System 1. Ja? Also auch mal was sagen kann durchaus funktionieren ohne System. Also System 2 ist nicht notwendigerweise in dem Moment, in dem ich Sprache benutze,
oder
ich
tippe,
eingeschaltet. Ja? Also der eine oder andere Kommentar, ihr Idioten, ja, das ist wahrscheinlich durchaus ein System 1 Kommentar, aber es gibt natürlich der elaboriertere Kommentar, ist möglicherweise System, also da gibt es keine ganz klare Antwort, aber es ist eine berechtigte Frage.
Hi, hier. ich habe noch mal eine Frage zu der Plattform, zu der Schnittstelle Plattform und wie man an die Daten kommt. Macht ihr, mich würde mal interessieren, was ihr über diese News Integrity Initiative denkt und ob ihr da irgendwie hofft, dass da was bei rumkommen könnte in dieser Hinsicht oder ob das eher so ein Whitewashing-Versuch ist. Oder ihr könnt nichts sagen, weil muss man mal sehen.
Also das ist jetzt natürlich eine politische Frage. Ne? Also ich glaube schon, dass bei Facebook im letzten Jahr ein massives Umdenken eingesetzt hat, was diese Fragen angeht. Das kann man irgendwie an diesen zwei berühmten Zuckerberg-Postings sehen. Also irgendwie zwei Wochen vorher war noch, boah, haben wir nichts mehr zu tun. Und dann zwei Wochen später, ja, müssen wir jetzt nochmal hingucken, ob wir nicht vielleicht doch Desinformation verbreiten geholfen haben. Insofern, und ich glaube auch, dass diese News Initiative wahrscheinlich irgendwie einen lauteren Ansatz hat. Die Frage ist sozusagen, ob Facebook bereitwillig eine Art von Öffnung herbeiführen wird, die man eigentlich bräuchte, damit sie solche Studien, wie sie im Moment nur selbst durchführen können, auch andere durchführen können. Es ist jetzt, ich weiß nicht, ist jemand von Facebook hier? Vielleicht kann. Ja. Wir versuchen das mal bis in einem Jahr rauszukriegen.
Das Problem ist ja einfach, wir wissen bei vielen Lösungen einfach nicht, würden die das Problem lösen, weil wir so wenig über das Problem wissen. Ja? Mhm. Also Beispiel Counterspeech, was ja immer erwähnt wird als, das würde helfen. Ja? Leute, die wirklich extrem weit draußen sind, kontextualisieren das hinein und es hat keinen Effekt, eher den gegenteiligen. Und diese Form von Erkenntnis bräuchten wir bei ganz vielen Lösungen überhaupt einschätzen zu können, kann das funktionieren, bevor wir in eine Richtung laufen. Ja? Die empirische Basis haben wir nicht, aus den genannten Gründen.
Also gerade Counterspeech ist ein schönes Beispiel. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die sich beschäftigt mit Leuten, die sich in Nazi-Foren tummeln, von einer Wissenschaftlerin. Und da zeigt sich, die haben Befragungen beantwortet, und da zeigt sich, wenn die in ihrem privaten Umfeld offline Leute haben, die keine Nazis sind und die ab und zu mal widersprechen und sagen, Nazi sein ist doof, dann sind die nachher noch viel überzeugter von dem, was sie ursprünglich vielleicht mal gar nicht so sehr geglaubt haben, weil sie dann wieder ins Forum gehen und sich für jedes Gegenargument, das ihnen vorgetragen wurde, wieder neue Gegenargumente suchen. Also Counterspeech kann, zumindest dieser Studie nach, bei Leuten, die ohnehin schon ziemlich radikalisiert sind, auch zu der Beförderung von Radikalisierung fördern.
Weil die Dissonanz so schmerzhaft ist,
genau,
man sie reduzieren will.
Bitte noch, genau.
Okay, wir haben eine schlechte empirische Lage. Wir wissen, denke ich mal, dass Bots irgendwie das beeinflussen. Ich glaube, man kann auch sagen, von der technischen Perspektive, dass wir nie in der Lage sein werden, Bots zuverlässig zu erkennen. Die Dinge entwickeln sich ja auch weiter, genauso wie andere Algorithmen. Was spricht gegen einen Ansatz, zu versuchen, den Umgang mit diesen Algorithmen, die jetzt Aufmerksamkeit irgendwie strukturieren, in eine unabhängige Hand zu legen, also so das Modell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Ich meine, da haben wir ja das gleiche Problem gehabt. Zu den Zeiten, wo Rundfunk entstand, war das ein ähnlich scharfes Schwert in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, wie jetzt vielleicht solche sozialen Gruppen sein können. Und da haben wir ja einen Weg gefunden, damit irgendwie einigermaßen sinnvoll umzugehen. Könnte man da sowas denken? Was würde dagegen sprechen?
Ja, ich würde erstmal versuchen zu überlegen, warum könnte so ein System wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk gut sein? Ja? Also warum wurde er in Deutschland eingeführt? Um Vielfalt zu schaffen. Ja? Weil es gab relativ wenig Fernsehfrequenzen, Rundfunkfrequenzen, und wie nutzt man wenige Frequenzen für viel Vielfalt? Man schafft irgendein System, was Binnenvielfalt hat. Ja? Deswegen haben wir dieses System bekommen. Und wenn man sich jetzt überlegt, der öffentliche Rundfunk angeschafft wegen Vielfalt. Wir haben eigentlich bei diesen algorithmischen Systemen auch relativ wenig Vielfalt. Ja? Alles auf System 1 ausgerichtet, alles auf schnelle Reaktionen ausgerichtet, alles auf maximales Engagement optimiert. Ja? Das ist ein Ansatz, algorithmisch zu strukturieren. Es gibt viele andere Ansätze, die vielleicht kommerziell nicht unbedingt so vielversprechend sind. Ja? Und ich finde, da haben wir ein Vielfaltsdefizit. Ob man das jetzt öffentlich-rechtlich löst, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, das müsste man erstmal als einen Mangel erkennen an Vielfalt, ja? An den Optimierungszielen bei der Strukturierung. Und dann müsste man sich überlegen, wie könnte man mehr Vielfalt schaffen. Mhm. Ne? Also finde ich einen sehr lohnenswerten Denkansatz, aber da braucht man noch ein paar Ideen, bevor man sagt, öffentlich-rechtliches XY eher, wie schaffen wir mehr Vielfalt? Also das finde ich eine gute Richtung.
Ja. Das Problem ist so ein bisschen, glaube ich, ganz kurz, das ist sozusagen für klassische Medienpolitiker im Moment noch relativ weit weg und es ist für sie auch schwer zu denken, weil der Vielfaltsmangel, von dem Konrad gerade gesprochen hat, das ist eben ein individueller. Ja, und nicht mehr so wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einer, der sozusagen mit der Gießkanne über die gesamte Bevölkerung ausgegossen wird. Das heißt, er ist viel schwerer zu sehen. Dazu müsste man erstmal ordentlich hingucken können.
Meine Frage wäre folgende. Ihr habt ja auch gesagt, das Thema dieser Polarisierung ist nicht neu. Das sind so Prozesse, vielleicht auch die mit Individualisierung zusammenhängen, die schon länger am Laufen sind. Mhm. Ich meine, der Stammtisch, von dem früher immer gesprochen wurde, ist eigentlich auch in dem Sinne vielleicht eine Filterbubble. Ist es so aus eurer Sicht oder aus eurer Forschung heraus, dass das durch die Digitalisierung jetzt verstärkt wird, dass das so eine Eigendynamik entwickelt oder wird es einfach sichtbarer nach außen hin, was da passiert?
Ich würde sagen beides, ja. Aber wir haben schon einige Besonderheiten ja herausgearbeitet. Wir haben jetzt relativ wenige Systeme mit einer relativ großen Breitenwirkung, die auf System 1 optimiert sind, ja, anders als der Stammtisch. Da gibt es ganz viele von und da unterhalten sich die Leute vielleicht auch mal reflektiert. Ja. Das ist bei diesen Systemen anders. Ja. Es gibt weniger Torfon und sie sind auf eine andere Reaktion optimiert und sie werten andere Signale aus. Also das ist schon eine Besonderheit und eine andere Qualität. Ohne jetzt zu sagen, es ist alles ganz schlimm. Ja. Also nutzen doch vergleichsweise wenige Leute, um sich eine Meinung zu bilden. Und Meinungen entstehen ja jetzt auch nicht durch die Facebook-Benutzung allein, man spricht ja auch noch mit Menschen. Also insofern ist es nicht alles schlimm, aber es ist schon anders, als es früher war, ja, wie Öffentlichkeit entsteht. Mhm. Das würde ich schon sagen. Und wir haben aber noch ein bisschen Zeit, uns zu überlegen, was ist eigentlich das Neue und was könnte man tun. Ja? Das muss man aber jetzt machen, wenn es noch nicht so richtig schlimm ist.
Eine noch? Ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, da würde mich auch eure Meinung zu interessieren. Auf der einen Seite ist es ja so, dass mich Facebook auch total nervt und dass ich dann bei sowas denke, wir müssten eigentlich alle gemeinsam daran arbeiten, Leute von dieser Plattform eher runterzukriegen. Mhm. Und da zum Beispiel könnte man ja auch thematisieren, dass halt auf vielen Online-Nachrichtenseiten das Kommentieren zum Beispiel gar nicht mehr möglich ist bei schwierigen Inhalten. Also das, ob man nicht irgendwelche Mechanismen schaffen muss, um sozusagen die Kommentierer wieder so ein bisschen aus Social Media zurückzuholen und dann eben zu den traditionellen Medien zurück. Das andere ist, was ich auch, und das ist so die andere Seite, was ich nicht gut finde, dass ihr Facebook gerade so ein bisschen sehr an Pranger stellt auch, weil ihr jetzt zum Beispiel sagt, wenn jetzt Facebook da irgendwelche APIs zur Verfügung stellen würde, dass sich dann viele Probleme lösen würden. Also selbst wenn wir jetzt genau wissen...
Man könnte forschen,
aber ihr habt das ja auch, die wirklichen wahren abhängigen Variablen, ob das jetzt wirklich irgendwie ein Wahlverhalten verändert oder ob jetzt auch irgendwie dadurch vielleicht mehr Gewalt auch im realen Leben entsteht, durch Hass, die in sozialen Medien geschürt wird, das würde ich ja darüber auch gar nicht rausfinden.
Ja, ja.
Also es ist ja auch ein bisschen schwierig. Und was man noch hinzusagen könnte, wenn ihr jetzt sagt, Facebook braucht eine API, es gibt auch viele Medien, die zum Beispiel auch keine API bereitstellen. Das ist im Ausland auch anders. Also auch da fehlt sozusagen die Bereitschaft, Daten zu teilen, auch auf viele andere Organisationen. Also Facebook steht halt nicht alleine da mit der Datenverheimlichung.
Also wenn das jetzt so angekommen sein sollte, dass die Quintessenz dieses Vortrags ist, Facebook ist böse, dann ist was schiefgegangen. Ja? Deswegen sind so viele Pfeile hier auf dieser Folie. Also was wir sagen wollten ist, es gibt hier ein sehr, sehr komplexes Geflecht von Wechselwirkungen und mit vielen davon hat Facebook zu tun. Es sind komplexe Wechselwirkungen, bei denen, und nicht nur Facebook übrigens, sondern wir hätten die ganze Zeit auch über Google sprechen können, aber Facebook ist eben ein sehr plakatives Beispiel. Es geht um die algorithmische Sortierung von Inhalten, deswegen steht da auch nicht Facebook in der Mitte. Ja? Wenn übermorgen jemand anderes kommt, der algorithmisch sortierte Inhalte macht und skaliert. So ein Design, dass es in der gleichen Weise skaliert ist, da haben wir genau die gleiche Situation. Es ist ein abstraktes Thema. Ja? Facebook ist eben ein plakatives Beispiel. Also das ist der eine wichtige Punkt. Und der andere wichtige Punkt ist, was hier eigentlich steht, ist, wir wissen einfach viel zu wenig. Und wir würden uns wünschen, dass wir über die Fragen, die wir da jetzt aufgeworfen haben, anfangen, uns etwas besser zu informieren, und zwar nicht auf Basis von Daten aus der Bing Toolbar.